So, heute haben wir eine Stelle, die für mich natürlich sehr, sehr bedeutend ist, als Gemeindeleiter, als Ältester, Pastor, Aufseher, wie auch immer man diese Verantwortung benennen möchte. Aber ich möchte heute, dass niemand jetzt gleich ausschaltet und sagt, okay, ich bin kein Ältester, es trifft mich nicht. Wenn wir so denken, dann haben wir das Wort Gottes falsch verstanden. Auf jeden Fall diese Stelle, ganz falsch verstanden. Und ich hoffe, dass wenn wir heute fertig sind, dann werdet ihr auch die Voraussetzungen des Ältestendienstes gut verstehen. Aber ihr werdet auch verstehen, dass es nicht nur für Ältesten gilt, sondern ein Ältester soll ein Vorbild sein für jemanden, der Christus ähnlich ist, der im Geist lebt und Geist wandelt. Und genau dazu sind wir alle berufen. Genau dazu sind wir alle berufen. So, der Älteste soll ein Vorbild sein, nicht damit ihr oder die anderen in der Gemeinde sagen können, ja, in unserer Gemeinde der Älteste ist der Heilige und wir sind die Normalen. Das gibt's nicht in einer gesunden Gemeinde, sondern in einer gesunden Gemeinde sagt man, der Älteste und wir sind alle gemeinsam in diesem Boot und der Älteste ist unser Vorbild, einer von vielen. Und wir, genau wie er, wir wollen alle Jesus Christus nachfolgen. Wir wollen alle Jesus Christus so Christus ähnlich sein. Das sollte für uns ziemlich klar sein. Wir verstehen das im ganz normalen Leben auch. Zum Beispiel, stell dir vor, du würdest eine Werbung für ein Fitnessstudio sehen. Und hier ist ein toller Fitnessstudio. Und du denkst, ja, naja, das sind interessant, aber wie funktionieren diese Geräte? Ich weiß nicht, ob das ein bisschen hilft. Hier. Ja, ein bisschen. Hier sind interessante Geräte, aber wie funktionieren die? Wie kann man die nutzen und effektiv jetzt fit werden? Aber dann auf einmal in dieser Werbung, zuerst zeigen sie die wunderschönen Geräte und dann steht ein richtig übergewichtiger, ungesunder Mensch da. Und sagt, ich bin der Fitnesstrainer dieser Fitnessstudio und wenn du hierher kommst, dann wirst du genauso fit werden wie ich. Und ich zeige dir ein paar meiner, die Leute, die ich trainiere und dann kommen zwei weitere richtig korpulente, so übergewichtige, ungesunde Leute da. Sie können sich also fast nicht richtig gerade stehen. So, ja, das ist so effektiv. Ihr sollt hierher kommen und trainieren. Der Trainer hier hat uns so sehr geholfen. Ich glaube, jeder würde meinen, irgendwas stimmt hier nicht. Wenn die jetzt schon lange dort trainieren und so ausschauen, das passt nicht zusammen. Oder zum Beispiel gehst zum Zahnarzt und der Zahnarzt sagt, du sollst wirklich ganz gute Mundhygiene haben. Du musst auf deine Zähne aufpassen, weil sonst kriegst du Karies und du wirst dann Probleme haben. Und dann lächelt er und du schaust seine schlechte Zähne an. Und sein Mundgeruch, oh, das ist eindeutig klar, dass er seine Zähne seit Monaten nicht geputzt hat. Und er sagt dir, du sollst jetzt gute Zähne haben. Du würdest irgendwie denken, ob ich mich jetzt diesem Mann anvertraue oder nicht. Ich würde jetzt ein paar Mal darüber nachdenken. Und jetzt ein bisschen lustig, also würdest du jetzt eine alte Beduinenfrau verwenden als Aushängeschild für Antifaltencreme? Also, ich verwende diese Creme und schau, wie gut es mir geholfen hat. Natürlich würdest du sagen, das passt nicht zusammen. Das geht ja nicht. Ich habe nichts gegen Falten, ich habe auch welche. Aber einfach als Beispiel, wenn man etwas darstellen will und effektiv diese Sache präsentieren möchte, dann muss nicht nur die Worte stimmen, es muss auch das Leben stimmen, was dahinter steckt, wer du bist. Das ist ja ganz normal. Wenn wir jetzt die Werbung betrachten, ist es klar. Aber Jesus macht keine Werbung. Was die Gemeinde macht, ist so viel wichtiger. Es dreht sich nicht um Gewinn. Es dreht sich nicht um Geld verdienen. Es dreht sich nicht um irgendjemand für eine Richtung zu gewinnen. Es dreht sich um Himmel und Hölle. Und daher können wir und sollen wir uns nicht leisten, dürfen wir keine Ausrede erlauben in unserem Leben, die Botschaft des Evangeliums widerspricht. Wir dürfen nicht zulassen, dass unser Leben das Evangelium widerspricht. Das Evangelium ist die Errettung von der Sünde. Dass Christus für uns am Kreuz gestorben ist, hat unsere Sünden auf sich genommen, damit wir von unseren Sünden befreit werden können und in der Kraft des Heiligen Geistes ein völlig neues Leben führen können. Befreit von der Sünde. Es ist nicht bloß eine Botschaft, die sagt, du kannst die Hölle entkommen. Natürlich ist das ein Teil der Botschaft, aber die Botschaft ist, Jesus Christus hat dich von der Sündenschuld und Sündenmacht befreit, inklusive die ewige Auswirkungen der Hölle. Und stell dir vor, es gibt einer, der sagt, ich bin ein Christ, aber du schaust und betrachtest sein Leben an und der ist kein Unterschied. Der schaut nicht anders als ein Nichtgläubiger. Und der Nichtgläubige betrachtet das und sagt, naja, wenn das Christen sind, wozu brauche ich das Ganze? Ich kann auch so leben, ohne dann sonntags in der Gemeinde gehen zu müssen. Ich habe genug zu tun. Titus sagt uns, dass die Leitung der Gemeinde reife Christen sein müssen. Aber die Leitung ist nur ein Teil der Gemeinde. Und die Gemeinde hat die Verantwortung, jeder in der Gemeinde die Verantwortung, das christliche Leben nicht nur mit dem Mund Anerkennung zu geben, sondern im Wort und im Tat gemeinsam zu leben, damit Gott durch uns wirken kann. Paulus, wenn wir jetzt die Stelle anschauen, Paulus ist jetzt von Kreta weggegangen. Wir wissen jetzt nicht ganz genau, warum er nach Kreta gegangen ist. Manche glauben, dass er gegangen ist, um zu missionieren. Aber es kann sein, dass Paulus nach Kreta gefahren ist, weil es dort schon Christen gab. Wenn du Apostelgeschichte Kapitel 2 und Vers 11 lesen würdest, dann merkst du, dass zu Pfingsten, damals als Petrus gepredigt hat und so viele Nationen vorhanden waren, da waren welche auch von Kreta da. Die Bibel sagt uns jetzt nicht genau, welche Menschen gläubig geworden sind, aber ich glaube, wir können davon ausgehen, dass auch Menschen von Kreta zu Pfingsten gläubig geworden sind und dann zurück nach Kreta gegangen sind und dort natürlich gelebt haben, wo sie herkommen. Und daher gab es in vielen Städten von Kreta auch Christen. Und Paulus war da und natürlich da, wo Paulus hingeht, da hat er immer neutestamentliche Gemeinden organisiert, gegründet. Aber aus irgendeinem Grund konnte er nicht bleiben und er musste weg. Und er ließ dann Titus zurück, damit Titus die Sachen dort ordnen könnte. Vers 5 sagt, ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir Anweisung gegeben habe. So, Paulus will, dass auf Kreta wirklich biblische Gemeinden entstehen, mit einer biblischen Ordnung, mit einer Leitung, mit Ältesten. Zwei Dinge muss Titus tun. Das, was noch mangelt, in Ordnung bringen. Und dann zweitens, in jeder Stadt Älteste einsetzen. Dieser erste Teil, das, was noch mangelt, in Ordnung zu bringen. Ein Teil davon ist dieser Mangel an Ältesten. Aber noch mehr auch. Und das werden wir in den kommenden Wochen genauer betrachten. Aber heute in dieser Stelle, die wir anschauen, Kapitel 1, Vers 5 bis 9, geht er konkret diese Ältestenfrage an. Wer ist dafür geeignet, ein Ältester zu sein? Bevor wir das tun, diese Voraussetzungen betrachten, möchten wir etwas betrachten, das, ich glaube, fast nicht notwendig ist, aber trotzdem sollte man einfach sagen. Und zwar unser erster Punkt. Älteste sind die Leiter der Gemeinde. Sagt, okay, warum muss man das sagen? Ja, das ist ja klar. Naja, heutzutage ist es gar nicht so klar. Heute gibt es Menschen, die auch sogar sagen, du brauchst ja gar keine Gemeinde. Du kannst zu Hause deine eigene Hausgemeinde haben. Es braucht keine Leitung. Es braucht niemanden, der eingesetzt wird. Es ist nicht notwendig, dass es einen offiziellen Ältestenamt gibt. Aber liebe Geschwister, es ist nicht meine Erfindung. Ich bin auch nicht derjenige, der das geschrieben hat. Das steht hier im Wort Gottes. Das ist schwarz auf weiß. Das hat Gott geschrieben. Paulus sagt Titus, du sollst Ältesten in jeder Stadt einsetzen. Das Wort einsetzen hier ist natürlich das Wort, das besonders ausschlaggebend ist und bedeutend ist in dieser Stelle. Weil das Wort einsetzen ist ein Wort, das bedeutet, jemanden mit Verantwortung und eine gewisse Autorität, stellvertretende Autorität anvertrauen. Apostelgeschichte Kapitel 6 ist die Stelle, wo Diakone dann eingesetzt worden sind. Die Diakone wurden ausgesucht von der Gemeinde und dann eingesetzt von der Gemeinde. Und wir wissen natürlich, dass diese Verantwortung etwas war, das auch mit Autorität verbunden war. Die waren diejenigen, die den Dienst an den Witwen organisieren sollten und schauen, dass niemand vernachlässigt wird. So, die hatten eine Verantwortung, die auch eine gewisse Autorität hatte, eine Leiterschaft, eine Führungsverantwortung. Heißt das jetzt, dass die Diakone und die Ältesten in der Gemeinde die gesamte Arbeit tun und alle anderen sitzen da und schauen zu und sagen, schön, dass wir eine Leitung haben? Nein, natürlich nicht. Es ist eine Organisation. Es ist, damit die Arbeit der Gemeinde als ein es ist ein Lebewesen, das verschiedene Glieder hat, die zusammenarbeiten müssen, um effektiv dem Herrn zu dienen. Das ist, was Gott damit bezweckt. Epheser 4, Vers 11, Paulus schreibt hier, dass sogar der Herr Jesus Hirtenlehrer die Gemeinde gegeben hat, als Geschenk. Das ist eine Begabung. Und diese Dinge sind etwas, das auch für die Geschwister der Gemeinde gut sind. Wenn wir Hebräerbrief 13, Vers 7 lesen, kommen wir auf eine ganz wichtige Stelle, die uns sagt, was der Herr von uns erwartet. Hebräerbrief 13, Vers 7 sagt, gehorcht eurer Führern. Ich würde euch vorschlagen, diese Stelle auf euren Zetteln zu schreiben, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Hebräerbrief 13, Vers 7. Gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen. Sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Ganz wichtig in dieser Stelle ist zu verstehen, was das Wort gehorcht euer Führern bedeutet. Manche würden meinen, dass der Älteste der sogenannten Papst der Gemeinde ist, der unfehlbar ist, der alles richtig macht, die Ältesten. Aber das ist nicht, was diese Stelle sagt, weil es zwei verschiedene Worte gibt in der Originalsprache, im Griechischen, die für gehorchen verwendet können. Dieses Wort, das hier in Hebräerbrief 13, ist das gleiche Wort, das auch in Jakobus Kapitel 3 vorkommt. In Jakobus 3, wenn du die Stelle liest, Jakobus 3, Vers 3, ist die Rede von einem Pferd. Ich bin jetzt kein Pferd, ihr seid keine Pferde, aber hilft uns zu verstehen, was dieses Wort bedeutet. Hier steht, siehe den Pferden, legen wir die Zäume ins Maul, damit sie uns gehorchen. Das ist das Wort, gehorchen. Und so lenken wir ihnen ihren ganzen Leib. Das Wort hier bedeutet nicht ein Herrschaft, sondern ein Lenken, sondern ein Einfluss. Das ist das Wort, das eigentlich in anderen Stellen mit überzeugen lassen übersetzt wird. Es gibt ein anderes Wort im Originalen, das eine bedingungslose Gehorsam darstellt. Das sieht man zum Beispiel in Römer 6, Vers 16. Hier ist dann ein anderes Wort, wenn ihr Römer 6, Vers 16 aufschlagen möchtet, sonst lese ich es einfach. Hier steht: Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklave hingebt, um zu gehorchen? So, Sklave, was für eine Gehorsam muss der Sklave leisten? Der muss einfach alles eins zu eins tun, was der Herr ihm sagt. Hier ist das Wort gehorchen ein anderes griechisches Wort als das Wort in Hebräer 13. So, tun wir es jetzt so. Nehmen wir die zwei Worte und übersetzen wir es in Hebräer 13 ein bisschen anders. Okay? Weil in Hebräer 13, was man sehr wohl hier übersetzen könnte, weil es den Sinn dieses Wortes besser wiedergibt, wäre: Lasst euch von euren Führern überzeugen lassen und fügt euch ihnen. Überzeugen lassen? Wie soll der Führer jemanden überzeugen? Wie soll der Leiter einer Gemeinde jemanden überzeugen? Soll der Leiter sagen: Schau, ich bin der Gute, ich bin der Weise, ich sage euch, wie ihr euer Leben verhalten sollt? Nein. Was tut der Leiter? Das sehen wir auch in Titus Brief. Das sehen wir ganz zum Schluss in Vers 9. Einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, zu überzeugen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Wie soll der Leiter der Gemeinde die Gemeinde leiten und führen? Wie sollen sie ihm folgen, indem sie sich von dem Wort Gottes überzeugen lassen? Und hier ist dann die Frage: Gott hat die Gemeinde eine Leitung gegeben. Wenn von der Predigtkanzel, wenn in einem persönlichen Gespräch, wenn durch ein geschriebener Brief oder was auch immer, die Leitung der Gemeinde einen biblischen Prinzip persönlich anwendet in deinem Leben, entweder durch direkte Ermahnung oder durch eine Predigt, wo klar gesagt wird, was die Bibel sagt. Wie reagierst du darauf? Lässt du dich leiten von der Leitung? Nicht nach seinem Willen, sondern nach seinen Willen. Das Wort Gottes ist unsere Autorität, wie wir auch in der ersten Predigt von Titus Brief gesehen haben. Das ist die Autorität Gottes aus seinem Wort. Wenn der Leiter etwas sagt, das nicht im Wort Gottes steht, pass auf. Ich habe diese Woche eine furchtbare Sache angeschaut, aber ich dachte, ich soll das tun. Ich habe eine Predigt von einem Prediger angeschaut, der ein Wohlstandsevangelium predigt. Und dieser Prediger behauptet, du kannst dein bestes Leben heute haben. Und er behauptet, dass dein größtes Problem ist, dass du dich ständig schlecht redest. Du sagst immer wieder, wie schlimm du bist und wie schlecht du bist, statt im Vertrauen auf dich selbst zu sagen, wie gut und wie wunderbar du bist. Und wenn du nur deine Selbstrede ändern würdest, dann würdest du ganz anders sein. Und dass Jesus dich dazu berufen hat, ein wunderbares Leben hier, jetzt, in allen Wohlstand, in Reichtum und in Kraft und Gesundheit und in alles heute zu haben. Liebe Geschwister, der steht auf und als allererstes sagt er zu den Leuten in seiner Gemeinde: Jetzt haltet eure Bibeln hoch und sagt mit mir, das ist Gottes Wort und wir tun, was drin steht. Und dann predigt er so einen Unsinn. Lass uns nicht verleiten, liebe Geschwister. Wie John MacArthur in seinem Kritik an diesem Pastor gesagt hat, was dieser Pastor predigt, der heißt Joel Osteen, was dieser Pastor predigt in Amerika, das weltweit durch Internet verbreitet wird, das sind satanische Lehren. Satan sagt, du kannst haben, was du willst. Jesus sagt, ich gebe dir, was du haben sollst. Ich gebe dir, was am besten ist. Du sollst dich selbst verleugnen. Du sollst für eine andere Zeit leben. Du sollst für einen anderen Tag leben. Nicht für heute. Ich denke, auch John MacArthur hat gesagt, selbst diese Aussage, dein bestes Leben jetzt, der normale Christ müsste sofort erkennen, irgendwas stimmt da nicht, weil wenn das jetzt mein bestes Leben ist, dann ist, was danach kommt, sicher die Hölle. Weil für den Christ ist dieses Leben das Schlimmste, was wir jemals erleben werden. Und das Beste für den Christ kommt noch auf uns zu. Das ist die Ewigkeit, das ist Himmel, das ist Zeit in der Ewigkeit mit dem Herrn. Und wir sind jetzt in einem Kampf, in einem Agon, wie es dieses griechische Wort, ein Agonie, ein Kampf für das Evangelium, nicht mit Waffen und Gewalt, sondern im geistlichen Kampf, wie Epheser 6 das sagt. Und wir dürfen nicht locker lassen und wir dürfen nicht unsere eigenen Wünsche im Mittelpunkt stellen, sondern Jesus Christus ist der Herr. So, bitte, liebe Geschwister, lasst euch vom Wort Gottes überzeugen. Folgt das Wort Gottes, wie die Leitung der Gemeinde, einer gesunden Gemeinde, leitet, damit du im Herrn stark wirst. Gott will, dass eine Gemeinschaft zusammen dem Herrn folgt. So, warum brauchen wir eine Leitung? Ihr könnt auch 1. Petrus 5, 2 bis 3 aufschreiben als Bibelstelle. Hier steht auch, wo Petrus, der Apostel Petrus, die Ältesten ermahnt. Er sagt, hütet die Herde Gottes bei euch. Und genau das habe ich heute auch jetzt gerade mit dieser Erwähnung versucht zu tun. Hütet euch vor solcher Irrlehren. Das ist verkehrt. Hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt. Er spricht die Ältesten an. Soll keine gezwungene Arbeit sein. Nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe. Nicht als solche, die über das ihnen zugewiesene herrschen. Okay, ist kein Herrschaftsbeziehung hier. Ich bin der große Pastor, wir sind die große Ältesten und ihr macht, was wir zu sagen. Bitteschön, bitteschön. Nein, nicht herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Vorbilder der Herde. Jetzt, liebe Geschwister, wenn ich mein Leben betrachte, ich sehe so viele Marken, ich sehe so viele Schwächen. Ich muss mich entschuldigen, ich muss Dinge in Ordnung bringen. Es ist nicht, dass der Älteste jetzt perfekt sein wird, aber der Älteste muss ein Vorbild sein. Wie geht er mit seinen Schwächen um? Wie geht er die Sache an, im Herrn zu wachsen? Und liebe Geschwister, ich brauche auch euer Gebet. Aber ich hoffe, wir gehen gemeinsam in der richtigen Richtung. Wenn ihr irgendwann mal merkt, dass ich oder Toni euch in eine unbiblische Richtung führt, dann seid ihr dran. Dann müsst ihr mit uns reden und sagen, schau, aber das Wort. Okay, das Wort ist die Autorität, nicht der Mensch. So, ich hoffe, wir haben das jetzt verstanden, was Jesus uns hier sagen will. Wir haben diese zwei Stellen, Hebräer 13, 7 betrachtet, 1. Petrus 5, Vers 2 bis 3. Hier ist, was, damit fängt Paulus an. Du, Titus, sollst Ältesten einsetzen. Ältesten sind die Leiter der Gemeinde, die nicht als Herrscher leiten, sondern als Vorbilder, die das Wort Gottes verkündigen und ermahnen und ermutigen, die Geschwister im Herrn zu wachsen, dem Herrn treu zu sein. Aber unser zweiter Punkt ist, dass die Voraussetzungen des Ältestenamtes, die Voraussetzungen des Ältestenamtes sind erstrebenswert für alle Christen. Der Älteste natürlich soll diese Charaktereigenschaften haben, aber jeder Christ sollte das möchten und das für sich wünschen. Ein Vorbild soll nachgeahmt werden. Paulus sagte, ihr sollt mich nachahmen, wie ich auch Christus nachahme. Ein Vorbild ist nicht jemand, der du anschaust und sagst, ja, der schafft das, aber ich nicht. Du, wenn irgendein Mensch durch die Gnade Gottes Jesus nachfolgen kann, die gleiche Gnade steht dir zur Verfügung. Gott ist nicht anders für den Ältesten als für die Gemeindeglieder. Paulus will mit diesen Voraussetzungen auf keinen Fall sagen, dass es eine Zweiklassengesellschaft in der Gemeinde gibt. Die Guten, die die Ältesten sind und die alle anderen. Nein, nein, was er damit sagen möchte, ist, die Führung der Gemeinde muss auf jeden Fall eine Christusähnliche Charakter haben. Sie müssen reife Geschwister sein, damit die anderen Leute helfen können, andere Geschwister, Neubekehrte oder Menschen, die gerade in irgendeiner Situation kämpfen und Schwierigkeiten haben, damit sie anderen Menschen helfen können, voranzugehen im Glauben. Nicht, dass es eine Zweiklassengesellschaft in der Gemeinde gibt, wie es leider manchmal in andere Glaubensrichtungen gibt, wo ja, die Priester oder was auch immer, die unanfechtbare und ja, irgendwie Menschen sind, die besser sind als Jan, die direkten Zugang haben zum Herrn, aber Gott, aber alle anderen nicht. Nein, du brauchst keinen Priester. Ich bin kein Priester. Kein Ältester ist ein Priester. Du gehst direkt zu Jesus. Der Älteste, der Gemeindeleiter ist ein Vorbild, damit du auch an ihm sehen kannst, wie Gott ein Leben verändern kann, damit du auch ermutigt wirst, dem Herrn nachzufolgen. Du darfst nicht sagen, diese Voraussetzungen sind für mich nicht geltend, weil ich bin nicht so bedeutend wie der Älteste. Nein, bitte nicht. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Geben wir jetzt ein Beispiel aus dem Alltagsleben. Ihr kennt vielleicht diesen Mensch, Ernst Strasser. Der war Innenminister in Österreich. Und dann, nachdem er Innenminister wurde, ist er EU-Parlamentarier geworden. Und als er dann im EU-Parlament war, kamen Leute zu ihm und sagten, wir möchten mit dir treffen. Und weißt du, wir sind Lobbyisten aus England und wir wollen, dass du diese Gesetze, diese EU-Gesetze zu unser Gunsten beeinflusst, damit wir bekommen, was wir wollen. Und wir sind bereit, dafür zu zahlen. Ernst Strasser ist darauf eingegangen und hat versucht, Gesetze zugunsten dieser Lobbyisten zu beeinflussen. Später hat sich herausgestellt, dass diese Lobbyisten Journalisten waren und dass die eigentlich herausfinden wollten, wer lässt sich bestechen hier im EU-Parlament. Sie haben dann einen Artikel geschrieben. Dann hat der Herr Strasser gesagt, nein, nein, ich habe das alles nur gemacht, weil ich herausfinden wollte, wer hinter diese Männer waren, und ich dachte, da steht irgendein Geheimdienst dahinter, und ich war eigentlich, meine Absicht war herauszufinden, wer das alles macht, aber jetzt das Geld wirklich für mich persönlich nehmen, das habe ich nicht vorgehabt. Das Gericht hat was anderes geglaubt und der Herr Strasser wurde dann zu 3 Jahre Haft verurteilt, weil er sich bestechen lassen hat. Wir schauen das an und wir sagen, oh, das ist schlimm, der hätte das nicht tun sollen. Aber eines kann ich euch sagen, bei der Verteidigung, sein Rechtsanwalt hat sicher nicht als Verteidigung diese Idee gebracht. Schauen Sie, mein Mandant, der Herr Strasser, der ist nicht hier, der hat nichts Schlechtes getan. Warum? Weil, weißt du, der ist eh nicht Bundeskanzler. Der ist nur EU-Parlamentarier. Da er kein Bundeskanzler ist, Bestechung ist ja gar nicht so schlimm. Und sagen, hä? Nein, das geht ja nicht. Auch für einen EU-Parlamentarier, das ist falsch. Das ist schlimm, du darfst dich nicht verstechen. Oder dann kommt ein Richter und der lässt sich bestechen und kriegt dann ein Urteil. Und der sagt, ja, na, ich bin kein EU-Parlamentarier und schon gar kein Bundeskanzler. Das für mich ist ja kein Problem. Sagt, nein, nein, du darfst dich nicht bestechen lassen, das ist falsch, das ist verkehrt. Oder dann kommt ein Polizist, der lässt sich bestechen. Und der sagt, ja, ich bin kein Richter, ich bin ja kein EU-Parlamentarier, ich bin ja kein Bundeskanzler, ich bin nur ein Polizist. Nein, das stimmt, du kannst das nicht. Bestechung ist falsch, das ist schlimm, das ist gegen das Gesetz. Volksschullehrerin, 4. Klasse. Ja, ich lasse mich bestechen. Will dein Kind jetzt alle Einser, also laute Einser haben, damit er dann zur höheren Schule kommen kann? $500, das kriegst du. Na, ja, ich bin kein Polizist. Ja, ich bin ja kein Richter. Ich bin ja kein EU-Parlamentarier. Ich bin ja kein Bundeskanzler. In alle diese Fällen sagen wir natürlich, nein, Bestechung geht nicht. Das ist falsch. Das ist Sünde. Und liebe Geschwister, wir dürfen nicht diese Liste lesen, die wir im Titusbrief haben und sagen, ja, das gilt für den Pastor, er ist Pastor. Aber für mich, weißt du, was soll ich dafür tun? Nein, es ist eine Liste der Eigenschaften von Christusähnlichkeit. Und wenn du das liest, dann sagst du, das gilt für den Pastor und das gilt für mich, weil ich auch als Kind Gottes Jesus nachahmen möchte. Und ich werde jetzt nicht sagen, nur der Pastor muss so heilig sein, sondern ich auch will Christus mit alles, was ich habe, nachfolgen, damit er die Ehre bekommt in meinem Leben. Warum ist es, dass wir diese Ausrede verwenden? Ich schaffe das nicht, weil ich bin kein Ältester, ich bin halt nicht so gut. Ich möchte euch heute wirklich ermutigen. Glaubt, dass was Gott in seinem Wort sagt, auch möglich ist. Wenn Gott sagt, der Älteste muss so sein, dann ist diese Eigenschaft auch möglich. Paulus ging davon aus, dass Titus solche Brüder in den Gemeinden entweder vorfinden würde oder mit der Zeit erkennen würde. Hier sind Brüder, die Voraussetzungen entsprechen. Warum? Weil der Geist Gottes das bewirkt. Es ist, was Gott bewirkt in dem Leben, nicht was der Mensch bewirkt. Und wenn Gott das damals bewirken konnte, kann er es auch heute. Und er kann das in deinem Leben. So schauen wir jetzt diese Voraussetzungen miteinander an und denk bitte nicht, ja, ich bin ja kein EU-Parlamentarier, das gilt für mich nicht. Nein, oder ich bin kein Ältester, das gilt für mich. Denk darüber nach, sind das nicht Dinge, die du auch denkst, genau das will ich. Ich will so sein. Genau das möchte ich. Herr, hilf mir auch so zu sein. Hilf mir, diese Eigenschaft in meinem Leben zu haben, damit ich Christus ähnlich bin. Erstens, wir sehen in unserer Stelle in Vers 6, wenn einer untadelig ist. Das Wort untadelig kommt in Vers 6 und in Vers 7 vor. Das gibt uns zwei Bereiche, in denen er untadelig sein soll. Untadelig bedeutet natürlich jemanden, der unanfechtbar ist oder unverklagbar, unbescholten. Du schaust diesen Mensch an und du sagst, das ist in Ordnung. Da läuft es, wie es eigentlich laufen soll. Ist nicht vollkommen, ist nicht perfekt, aber es ist in Ordnung. Das heißt, er ist untadelig als Ehemann und Vater. Als Ehemann steht hier ganz eindeutig, dass er Mann einer Frau sein soll. Wenn wir das lesen, merkt ihr auch in eurer Übersetzung, das Wort einer ist so in Kursiv geschrieben. Und das bedeutet, dass das nicht im Originalgriechischen vorhanden ist. Es wurde dann hineingefügt, damit man auf Deutsch versteht, was das Griechische da sagen möchte. Und das Griechische ist, dass er einer Frau Mann sein soll. Natürlich, was das hundertprozentig eindeutig bedeutet, ist, Polygamie ist nicht erlaubt. Okay, er darf nicht 5 Frauen haben. Ich bin ein Mann mit 5 Frauen und ich bin jetzt ältest in der Gemeinde. Nein, das war und ist nie Gottes Plan gewesen. Im Alten Testament hat er das geduldet, aber das war nicht sein Plan. Und im Neuen Testament ist das ausgesprochen ausgeschlossen. Kein Polygamie ist möglich. Was es auch bedeutet ist, dass in der ehelichen Beziehung er soll ein treuer Ehemann sein. Der hat Augen nur für seine Frau. Natürlich hat er Kontakt und hat er Gespräche und es ist nicht, dass er Angst hat vor anderen Frauen. Aber jeder weiß, dieser Mann ist seiner Frau treu. Hier würden wir in unserem heutigen Tag natürlich auch sagen, der Pastor kann kein Mensch sein, der regelmäßig mit Pornografie zu tun hat. Der auch in seine Gedanken jetzt eine andere Frau lüstet nach einer anderen Frau. Das ist etwas, das hundertprozentig ausgeschlossen ist. Und heute ist das ein richtiges Problem. Nicht nur Pastoren, viele Männer, auch in Gemeinden, die gar nicht mal verheiratet sind, junge Männer, das ist überall so eine Versuchung. Aber das geht gegen das, was Gott will. Gott sagt, ich habe für dich eine Frau. Ich weiß schon jetzt, wer diese Frau ist. Ich will, dass du sie liebst. Ich will, dass du sie 100% als deine Frau schätzt und treu bist. Die anderen Frauen, ich will, dass du sie nicht als Objekte, die man zu begehren hat, betrachtest, sondern als deine Geschwister im Herrn oder als Menschen, die errettet werden müssen, die du erreichen kannst, die Liebe des Herrn zeigen kannst. Die Welt und schon auf jeden Fall die Pornografieindustrie sagt, dass die Frau ein Objekt ist, die du missbrauchen kannst in deinem Gedanken. Das ist nicht, was Gott sagt. So natürlich ist Pornografie und alles, was damit verbunden ist, 100% ausgeschlossen. Nicht nur für den Ältesten, für jeden Menschen, der Christus ähnlich lebt. Und liebe Geschwister, wenn jemand auch hier damit kämpft, musst dich nicht schämen. Es ist Sünde wie alle anderen Sünden. Aber pack das an und geh die Sache an und verstehe, wie du davon befreit werden kannst, damit du ein Leben hast, die Jesus Christus wirklich darstellt, die Christus ähnlich ist. So, Pornografie natürlich ist eindeutig klar. Sexuelle Treue ist natürlich klar. Du darfst keine Affären haben, keine verdeckte oder versteckte zweite Beziehungen. In deinem Gedanken hast du nur eine Frau und das ist genug. Du hast nicht... Der Christoph Rutgers hat so tolle Möglichkeiten, wie er Dinge anspricht. Der hat einmal gesagt, weißt du, was würdest du denken, wenn jemand sagen würde, weißt du, ich habe meine Frau und sie ist auf erster Stelle. Sie ist auf erster Stelle. Wenn du das hörst, dann denkst du, wunderbar, sie soll auf erster Stelle sein. Aber was, wenn der Mann dann sagt, ja, und auf zweiter Stelle ist ja diese Frau und auf dritter Stelle ist diese Frau und auf vierter Stelle wenn meine Frau dann nicht Zeit hat, dann gehe ich dorthin. Du würdest sagen, nein, das ist ja nicht Treue. Du hast nur eine Stelle. Du hast nur eine Frau. Du hast keine zweite Stelle, dritte Stelle, vierte Stelle. So ist es ein Mann, der eine Frau hat. Der hat nur in seiner Liebesbeziehung eine einzige Frau. Und das ist seine Ehefrau. Natürlich sehen wir auch in dieser Voraussetzung, dass er männlich sein soll. Wir haben hier keine kulturelle Aussage, es ist eine eindeutige Voraussetzung, dass er ein Mann ist, der nur mit einer Frau verheiratet ist. Und wir haben in anderen Bibelstellen ganz klare Erklärungen, warum Gott das so will und dass das Gottes Plan ist für die Gemeinde. So lassen wir uns auch nicht von unserer heutigen Verwirrung, wo versucht wird, Mann und Frau irgendwie gleichzustellen, verleiten lassen. Der Mann und die Frau, die sind vor Gott gleichberechtigt oder gleich, sagen wir jetzt, die haben die gleiche Bedeutung und gleichen Wert. Kein Mann ist wichtiger vor Gott als eine Frau. Wir haben aber unterschiedliche Aufgaben, die Gott uns gegeben hat. Und je nachdem, wie wir unsere Aufgaben erfüllen, entscheidet das, wie wir dem Herrn treu sind oder nicht. Okay? So, Mann einer Frau, ein treuer Ehemann, die Familie, die Beziehung mit der Frau funktioniert und ist gesund. Das heißt nicht, dass man nie Spannungen hat, aber wie geht man damit um? Wenn es irgendeine Ehe gibt, die nie Spannungen hatte, dann sage ich, die reden nicht miteinander. Okay? Die kennen einander gar nicht. Das ist irgendwas, die leben aneinander vorbei. Die Frage ist nicht, hast du jemals Spannungen gehabt, weil das wirst du haben. Die Frage ist, wie gehst du mit diesen Spannungen um? Wie ein Christ das tut und daraus, was daraus kommt, ist Versöhnung, Vergebung und Liebe? Oder wie die Welt, wie Ungläubige, was daraus entsteht, ist verbittert sein und Hass und keine Bereitschaft für Vergebung. So, untadeliger Ehemann, Mann einer Frau und zweitens treue Kinder. Manche könnten vielleicht hier auch denken, wie kann das jetzt sein? Treue Kinder, das ist eine Voraussetzung für einen Ältesten. Liebe Geschwister, es ist Gottes Plan, dass nicht nur dein persönliches Leben in Ordnung ist, sondern dass du Einfluss auf anderen Menschen hast. und es muss auf jeden Fall in deinem engsten Kreis, in dem engsten Kreis deiner Familie klar sein. Wenn du deine eigene Familie nicht für den Herrn beeinflussen kannst, wie sollst du jemanden außerhalb der Familie beeinflussen? Vorbildlich sein. Paulus sagt in 1. Timotheus Kapitel 3 genau diese Sache. Wenn er seine eigene Familie nicht leiten kann, wie soll er die Gemeinde Gottes führen und leiten? Und nochmal, es ist nicht nur, dass die Familien der Ältesten in Ordnung sein sollen und alle anderen dürften chaotisch sein. Ist das nicht auch dein Wunsch? Herr, die Familie, die ich habe, gib uns treue Kinder. Herr, wenn ich eines Tages eine Familie habe und eine Ehefrau habe, gib mir eine treue Ehefrau. Hilf uns, wirklich dich zu ehren. Bist du heute hier und bist eine Frau? Hilf mir auch, die Familie, so wie der Herr das will, zu gestalten, meinen Mann zu folgen und ihm zu unterstützen, damit wir eine gesunde Familie sind. Zwei klare Worte. Was sind diese treue Kinder? Der Elberfelder übrigens übersetzt das Wort mit gläubige Kinder. Das Wort, das hier bedeutet, dass das auf Griechisch ist, ist das Wort, das entweder gläubig oder treu. Und ich glaube, dass der, warum Schlachter jetzt das Wort treu verwendet hat, da bin ich auch persönlich einverstanden damit, weil wie soll der Älteste jetzt bestimmen, ob seine Kinder gläubig sind? Gott hat keine Enkelkinder. Das heißt, ich kann meine Kinder jetzt nicht zwingen, an Jesus Christus zu glauben. Ich kann sie nur dahin führen. Aber die Erklärung ist, ein treues Kind oder ein Kind, das in diesem Sinne, wo ein Ältester sein Amt auch die Voraussetzungen entspricht, seine Kinder sind, über die keine Klage wegen Ausschweifung und oder Aufsässigkeit vorliegen. Das sind zwei Worte, die wir nicht im täglichen Gebrauch, Wortschatz, immer wieder verwenden. Oder wann war das letzte Mal, dass du gesagt hast, oh, das ist so viel Ausschweifung oder der ist so aufsässig? Ist das immer wieder vorgekommen? Eher nicht. Also wir würden es anders heute ausdrücken. Das ist gut, aber Ausschweifung, man könnte sagen, die Kinder dürfen keine Partytiere sein. Die sind Party. Party, Party, Party. Wilde Kerlen, die ohne Kontrolle einfach sich diese Lüsten begeben. Die sind total auf Party ausgerichtet. Was ist die nächste große, tolle Erfahrung? Und nicht besonnen, nicht nach Jesus. Aufsässig, das bedeutet ganz einfach, jemanden, der sich nicht unterordnen will. Ist nicht bereit, die Leitung der Eltern, des Vaters zu folgen. Der ist eine Art Rebell. Der sagt, ja, mein Vater sagt das, mir egal. Die Familie, der gläubige Familie, die Eltern, Gott will, dass die Eltern in der Familie die Kontrolle haben. Jetzt bitte noch einmal. Es heißt nicht, dass solche Dinge nie vorkommen, sondern wenn ein Kind gerade ungehorsam ist oder rebelliert, wie geht die Eltern damit um? Wie geht der Vater damit um? Und arbeitet daran und schaut, dass dieses Kind in der richtige Richtung kommt. Und zum Schluss aber ist das Kind selbst vor Gott verantwortlich für seinen Weg. Aber die Eltern müssen ihm helfen, zumindest diesen Weg zu erkennen. So, du schaust das an und was denkst du? Ist das möglich? Ist das für dich möglich? Willst du das in deiner Familie oder in deiner zukünftigen Familie? Hast du eine Sehnsucht in deinem Herzen, das zu haben? Ich schaue manche von euch an und ich weiß, die Tage sind schon vorbei. Deine Enkelkinder, willst du sie so beeinflussen? Das ist das Ziel, das wir alle haben, oder? Wenn wir Jesus lieben. Das ist ganz normale Christusähnlichkeit. Das bringt uns zu unserem nächsten Punkt. Untadelig als ein Haushalter Gottes. Wir werden es heute nicht durch alles schaffen, so sei nicht beunruhigt mit euren Zetteln. Wir werden heute früher aufhören müssen und dann nächste Woche zurückkommen. Was ist es nicht schön zu wissen, dass Gott uns befiehlt, diese Dinge zu tun, weil in diesem Befehl ist auch damit verbunden die Möglichkeit. Vielleicht schaust du die Welt an und du siehst, wie kaputt die Familie ist. So viele Familien. Und Gott sagt, wenn Christus der Herrscher deines Lebens ist, kannst du eine Familie haben, die genauso funktioniert, wie ich das vorher eigentlich wollte. So, nächste Voraussetzung für ein Ältester ist, dass Vers 7, ein Aufseher muss untadelig sein als ein Haushalter Gottes. Bist du auch ein Haushalter Gottes? Der Aufseher oder der Älteste, und hier haben wir natürlich ein Synonym für Älteste, ein Aufseher ist jemand, der die Verantwortung über etwas hat, um das zu organisieren. Der ist ein Ältester. Untadelig, also nicht anfechtbar, als Haushalter. Haushalter ist jemand, der etwas verwaltet für jemanden anders. Okay? Wir haben eine Art Haushalterschaft. Die Gemeinde gehört nicht die Ältesten. Es tut mir persönlich wirklich immer wieder weh, wenn jemand sagt, ja, wir gehen heute zu Sterns Gemeinde oder zu Tonys Gemeinde. Und wenn ich das höre, oh, das tut mir so weh. Ich sage, oh, es ist nicht meine Gemeinde. Bitte denkt das nicht. Es ist nicht Tonys Gemeinde. Es ist die Gemeinde des Herrn, wie alle anderen Ortsgemeinden, die christlich sind. Wir sind nur Haushalter. Es gehört uns nicht. Es ist seine Gemeinde. Und daher, das, was ihr in dieser Gemeinde tut, dürft ihr nicht für die Führung tun, für den Ältesten. Dürft ihr nicht denken, ich werde jetzt Stan helfen. Also, bitte, schön, dass ihr mich helfen möchtet, aber in euren Gedanken sollte es sein, ich möchte Jesus dienen, indem ich die Leitung der Gemeinde, indem ich Stan helfe oder Tony helfe oder in diesem Dienst mich einbringe. Es ist seiner Gemeinde, wir sind Haushalter. Und liebe Geschwister, so seid ihr auch Haushalter. Alles, was ihr habt, alles, was wir haben, gehört uns nicht. Das hat Jesus uns gegeben. Betrachtest du dich selbst als ein Haushalter? Ja. Wem dienst du? Was du bist und was du tust. Tust du das als ein Diener Gottes? Alles, was du hast, gehört dem Herrn. Liebe Geschwister, wenn wir diese Stelle anschauen, dürfen wir nicht vergessen, Titus ist eine Ermahnung, dass es Männer gibt in der Gemeinde, die bereit sind, wirklich voll dem Herrn nachzufolgen, treu dem Herrn zu dienen. Und das ist aber auch klar und deutlich das, wozu wir alle berufen sind als Christen.